Glück auf in Auerbad Schlemer, Glück auf zu diesem Podcast. Es ist mal wieder höchste Zeit, über die Corona-Verordnungen in Sachsen, in Auerbad Schlemer und damit natürlich auch im Erzgebirgskreis zu sprechen. Ich freue mich ganz sehr, dass er Zeit gefunden hat, der Oberbürgermeister von Auerbad Schlemer, Heinrich Kohlen. Er ist nicht nur Oberbürgermeister, sondern er hilft uns die ganze Zeit schon, seit Beginn dieser Corona-Pandemie, so ein bisschen auch die Gesetzgeber zu verstehen. Denn eins müssen wir an dieser Stelle oder dürfen wir an dieser Stelle sagen, der Gesundheitsschutz bei uns in der Region liegt natürlich in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes, also des Gesundheitsamtes des Erzgebirgskreises. Die legen Verordnungen fest, die dann beispielsweise auch die Stadt Auerbad Schlemer umsetzen muss. Und ich weiß oder wir wissen alle, dass nicht alles verstanden wird, dass es manchmal auch den einen Schein hat, dass genau das falsche Mittel gewählt wird. Aber es geht gar nicht so sehr darüber zu diskutieren, ob sinnvoll oder nicht, sondern es geht einfach darum, die Umsetzung zu erklären und vielleicht auch für ein bisschen Verständnis zu werben. Heinrich Kohl, schön, dass Sie Zeit gefunden haben und wir steigen gleich mal ein. Es hat sich einiges geändert.
Naja, grundsätzlich haben wir, wenn man von oben nach unten denkt, das Infektionsschutzgesetz hat man jetzt im Bundestag dann entdeckt, dass man das damit etwas regeln kann, sodass die jetzigen Corona-Verordnungen immer nur einen Monat gelten, was aber auch nicht viel weiterhilft, weil sie in der Regel dann notwendigerweise verlängert werden. Und die sächsische Corona-Verordnung, wie alle anderen Corona-Verordnungen, sollen ja bis zum 10. Januar in der Form oder verschärft weiter gelten. Das sind Verordnungen, also wie der Jurist sagt, materielle Gesetze sind Gesetze. Und dazu gibt es noch die Allgemeinverfügung der Landkreise. Die sind hier in Sachsen aufeinander abgestimmt. Also es gelten jetzt nicht so sehr unterschiedliche Regeln in jedem Landkreis, sondern das hat man geschafft, in Sachsen zumindest gleich zu regeln. Ja, und wo es Regelungen gibt und Juristen gibt, gibt es auch immer Widerspruch und viele Meinungen. 2 Juristen, 10 Meinungen. So ist es auch hier. Grundsätzlich sollte man aber davon ausgehen, dass sich der Gesetzgeber und der Verfügungsgeber ein paar Gedanken gemacht haben, was sinnvoll ist, sodass also die meisten Maßnahmen a priori, also von Anfang an, als sinnvoll gelten. Und man kann natürlich darüber diskutieren, in Fachkreisen, in Aufsätzen darüber, in juristischen Magazinen, ob das noch verhältnismäßig, ob das noch geeigneter ist, aber für den Alltagsgebrauch hilft das nicht, wenn man im Grundgesetz durch die Fußgängerzone geht, besser ist mit Maske und auf Abstand mit seinen Bürgern.
Also wir gehen davon aus, dass der Grundsatz natürlich erstmal immer sein sollte, sich selber und natürlich auch andere Personen zu schützen. Deshalb gibt es ja diese Maßnahmen. Abhängig sind die Maßnahmen natürlich von den Infektionszahlen. Im Erzgebirgskreis hat sich da in den letzten Tagen ein bisschen was getan. Wir waren bei einem Inzidenzwert von über 400. Er geht zurück. Ich habe vorhin gerade geschaut, also wir sind jetzt unter 400, irgendwo bei 382. Ist das jetzt schon ein Grund zu lockern? Nein, wahrscheinlich überhaupt nicht.
Naja, die Inzidenzwerte gehen hoch und runter. Die können sich in unterschiedlichster Form ausdrücken. Ist ja nicht so, dass sich das flächendeckend gleichmäßig über den Landkreis zieht, sondern sie haben plötzlich ein Pflegeheim. Da sind dann plötzlich alle krank. Die Insassen, also die Bewohner und die Pfleger und manchmal auch noch die Gäste, die Besucher. Dann haben sie einen großen Anstieg. Und dann haben sie Bereiche, da geschieht erstmal gar nichts oder Tage, wo nichts Neues dazukommt. Deshalb schwankt der auch. Er ist aber jedenfalls weit über den 50, die früher als Wert galten. Er ist auch weit über den 200, die schon ein politischer Wertmarke sind, die medizinisch nicht viel sagen, weil das nämlich auch schon sehr hoch ist. Und wenn man über oder um die 400 liegt, dann sagt das allein schon aus, wie weit sich das verbreitet und wie schnell sich das verbreitet. Mhm. Und wenn man die Zahlen aus den Krankenhäusern liest, die werden ja jetzt sehr transparent gemacht, auch von den Unternehmen selbst. Und man weiß, alle Betten sind ausgebucht. Auch die umgewandelten Normalstationsbetten in Corona-Betten sind ausgeschöpft. Dann ist eigentlich 5 nach 12.
Jetzt haben wir über Inzidenzwerte gesprochen. Jetzt wissen wir, die 50 war eigentlich ein politischer Wert. Der hatte was damit zu tun. Da konnte man noch sehr gut die Nachverfolgung stemmen, so will ich es jetzt einfach mal sagen. Bei über 200 ist das rein theoretisch überhaupt nicht mehr möglich. Und Herr Kohl, ich glaube, da geben Sie mir recht, es ist da auch ganz viel Eigenverantwortung gefragt. Also wenn ich weiß, ich bin positiv, ich kann da natürlich auch selber aktiv werden und mein Umfeld, mit dem ich zu tun hatte, informieren.
Also ob das noch nachverfolgt werden kann, das kann ich jetzt als Ortsbürgermeister nicht beurteilen. Dafür ist das Gesundheitsamt zuständig und die sind offensichtlich bemüht, auch mit dem Personal des Landes und der Bundeswehr so gut wie möglich nachzukommen. Das ist eine Sache. Ja, man kann auch selbst für Sorge tragen, wobei es hat sich so eine Lücke ergeben. Wenn nachverfolgt wird, kann das Gesundheitsamt anordnen, wer getestet ist. Und dann weiß man, hat das oder hat er es nicht oder sie hat es oder nicht. Oder es gibt einen anderen Zusammenhang, man hat Symptome. Dann wird der Hausarzt einen auf die Abstrichstelle schicken. Aber dazwischen diejenigen, die vermuten oder die in der Nähe sind von jemandem, der es hat oder der zumindest in Quarantäne ist, da gibt es eine weiße beziehungsweise eine unbestimmte Zone. Der Arzt schickt einem nicht hin, weil man keine Symptome hat. Und das Gesundheitsamt hat einen noch nicht hingeschickt. Das haben wir zum Beispiel in der Stadtverwaltung, dass wir unsere Mitarbeiter auf unsere Kosten, auf unsere städtischen Kosten, wenn so Fälle vorliegen, dass in der Nachbarschaft oder in der Kollegenschaft, das auch, schicken wir die zum freiwilligen Abstrich. Also da ist noch einiges zu machen und man sollte sich jetzt auch mal durchraffen, dass eben diese Antigentests, dass die auch in breiter Front durchgezogen werden. Denn dann weiß man, wir hatten das hier in der Stadt, weil wir konnten Leute aus dem Verkehr freiwillig ziehen, die wären gar nicht aufgefallen. Die hätten noch tagelang andere infizieren können. So konnte man denen sagen, geh bitte nach Hause. Und teilweise sind sie dann auch positiv geworden. Also da ist noch einiges an Möglichkeiten, dem Virus zu erkennen.
Jetzt liest man sehr oft, dass empfohlen wird, auf touristische Reisen und Besuche zu verzichten. Ist das denn wirklich nur eine Empfehlung, also etwas, was ich möglichst machen sollte, aber nicht machen muss? Oder reden wir tatsächlich aktuell Stand heute von einer generellen Ausgangsbeschränkung, die mir sagt, also ich darf zwar Sport treiben, allerdings nur im Umkreis von 15 Kilometer, die mir sagt, ich darf die häusliche Unterkunft ohne triftigen Grund gar nicht mehr verlassen?
Ja, das ist so, wie Sie das geschildert haben. Die Ausgangssperre, jedenfalls für den Erzgebirgskreis, ist so. Triftiger Grund ist Sport in 15 Kilometer. Also Sie können dann natürlich Skifahren. Der Landrat hatte es in der Kreistagssitzung, er als Sosa kann also bis Karlsfeld Skifahren, aber nicht auf den Fichtelberg. Das geht nicht. Also das kann man für sich jeder so exemplarisch. Natürlich gibt es ganz viele, die können dann Skifahren in 15 Kilometer umgeben. Das sollte man auch, Langlauf muss man ja nicht unbedingt verbieten. Aber echten Tourismus, den wird es in dieser Form nicht geben können. Der wäre ja gegen diese Vorschriften. Dass natürlich im politischen Umfeld in einem Gegend wie dem Erzgebirge diskutiert wird, dass Schnee aufgebracht wird, in der Hoffnung, dass es bald losging an die Wintersaison, das ist die eine Frage. Sie sehen es auch an dem widersprüchlichen Verhalten in Österreich. Es darf zwar keiner einreisen, aber die machen Wintersport auf. Das Land lebt natürlich teilweise davon. Und im Erzgebirge, wenn Schnee ist, leben ja auch viele davon. Also das sind schon die Widersprüchlichkeiten, Kompromisse im Alltag.
Was sind denn diese üblichen Ausnahmen? Also aus welchen triftigen Gründen darf ich tatsächlich die Wohnung verlassen?
Naja, also die Ausnahme ist eigentlich hier die Regel. Die meisten müssen arbeiten. Und deshalb ist Arbeiten natürlich erlaubt. Und das kann man auch begründen. Und dann eben die Kinder in die Schule bringen oder in die Kindertagesstätte bringen. Und dann Banalitäten, die muss man eigentlich nicht reden. Die sind so selbstverständlich wie, also dass man zum Feuerwehreinsatz darf, wenn man Feuerwehrmann ist, muss man eigentlich nicht regeln. Ergibt sich für einen Juristen eigentlich selbstverständlich. Ist hier nochmal minutiös für jeden nachlesbar aufgeführt worden. Aber oder einkaufen, das ist eine der wesentlichen Alltagsfunktionen. Die sind erlaubt.
Das wäre jetzt gleich meine Frage. Also einkaufen, wir erinnern uns an das Frühjahr, da waren sämtliche Ladengeschäfte geschlossen. Es war nur die Lebensmittelbranche geöffnet. Und da war klar, das ist lebensnotwendig. Also zu trinken, zu essen kaufen, das ist lebensnotwendig. Was darf man denn jetzt? Die Läden sind geöffnet. Darf ich nach Zwickau zum Shopping fahren?
Ja, wenn Sie das so ausdrücken, im Ergebnis schon. Weil das, die Regelung im Frühjahr war ja nicht gerecht. Sie war auch unvollständig und falsch. Das muss man im Nachhinein sagen.
Das haben Sie damals schon gesagt.
Ja, das habe ich immer gesagt. Denn ein Laden, der auch Lebensmittel verkauft, der musste geschlossen bleiben. Ein Lebensmittler, der auch Drogeriewaren, der durfte aufhaben. Wo ist denn da die Gerechtigkeit gewesen? Und es kam ja darauf an, dass an möglichst vielen Stellen verkauft wird und nicht an möglichst wenigen viel große Schlangen sich bilden. Also das war irrsinnig, was damals geregelt wurde.
Sie merken
wurde.
Schon, das ist ein Thema, das beschäftigt den OB.
Diesmal war man so schlau, das anders zu machen, sondern alle Läden haben auf, denn was man braucht und was für einen wichtig ist, muss man schon noch selber entscheiden.
Also ich darf auch den Fernseher kaufen.
Ja, weil Sie ja wahrscheinlich zu Hause bleiben müssen, dann brauchen Sie vielleicht auch Unterhaltungselektronik. Das ist in so einer Situation, selbst wenn Sie dieses Luxusprodukt nennen, ist das gegeben. Aber Sie dürfen in den Nachbarlandkreis oder eine nachbarkreisfreie Stadt, wie zum Beispiel Chemnitz, Sie dürfen aber nicht nach Leipzig oder Dresden von Aue aus.
Also das ist tatsächlich so, wenn man da erwischt wird, kann tatsächlich ein Ordnungsgeld
folgen. Ja, das führt, wenn Sie erwischt werden, zu einer Sanktion. Welcher Höhe, das hängt vom Ermessen und von den anderen Dingen ab.
Also Nachbarlandkreise, halten wir fest, sind definitiv erlaubt.
Die sind definitiv drin. Es war ursprünglich vorgesehen, dass man nur im eigenen Landkreis einkaufen kann. Aber da haben sich schon so viele Gedanken gemacht über die freie Wirtschaft und die Einkaufsmöglichkeit, dass immer der Nachbarlandkreis noch dazugekommen ist. Und das bedeutet für uns den ganz Südwesten, wenn Sie so ein alter Regierungsbezirk ist, uns allen zugänglich.
Jetzt haben Sie schon gesagt, also es geht auch darum, die Ströme ein bisschen zu lenken, sie zu zerreißen, Schlangen zu vermeiden. Also wäre es doch total clever, wir öffnen jetzt am Sonntag.
Das sehe ich auch so. Man sollte bei einer konstanten Anzahl von Personen, die was kaufen, können wir mal ausgehen in Sachsen, sollte man die Möglichkeit Zeit und Raum ist hier tatsächlich nach Einstein ein Begriff, sollte man erweitern, entspannen. Das führt zu einer Entspannung der Situation und sie müssen nicht alle gleichzeitig einkaufen, sondern man kann es besser verteilen. Deshalb ist also die Sonntagseinkaufszeit nicht nur gut für das Erzgebirge ja, als Weihnachtsland und als Shoppingerlebnis, sondern es ist tatsächlich gut, auch aus der Sicht der Corona-Bekämpfung.
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sind das Weihnachtsland. Normalerweise würden sämtliche Weihnachtsmärkte in diesen Tagen locken, würden uns verwöhnen mit den ganzen Düften, die es da gibt, mit Geselligkeit, mit Musik. Das ist verboten in diesem Jahr, das gleicht ja einer Veranstaltung und trotzdem sieht man überall, sage ich jetzt mal so, Weihnachtsmarktbuden bzw. Hütten, aus denen verkauft wird. Erlaubt oder nicht erlaubt?
Das war in der ursprünglichen Konzeption, war klar, Weihnachtsmärkte in dem Sinn, dass man sich eng treffen kann und dort zur Unterhaltung verweilt, wird nicht gehen. Das Einkaufen an einzelnen Hütten fällt wieder unter Wochenmarkt oder Einkäufe. Das war nicht so kritisch gesehen, zumindest hat man es nicht untersagt. Aber die Inzidenzwerte haben diese Entwicklung überrollt. Es geht jetzt gar nicht mehr. Also die Idee, dass man einen Glühwein to go mit, geht nicht mehr, sondern man hat ein Alkoholverbot. Der Landrat hat nochmal betont, es geht gar nicht so sehr, dass man eine Abstinenzler-Philosophie jetzt endlich mal im Erzgebirge durchsetzen will, so wie in der amerikanischen Prohibition. Darum geht's nicht, sondern ist ja bekannt, Alkohol lockert die Stimmung, dann sind genau. Alle gleich per Du und kommen sie sehr nah und das soll unterbunden werden. Deshalb ein Stand, bei dem es Kinderpunsch gibt, wäre wahrscheinlich zulässig.
Also Kinderpunsch kaufen und verkaufen erlaubt, Bratwurst auch, allerdings nicht in Form eines Marktes, sondern tatsächlich einfach nur als Straßenverkauf.
Es ist ein Straßenverkauf to go und wie gesagt, die Bratwurst ja, der Kinderpunsch ja, gibt auch früher gab es warme Orangensaft oder sowas, aber kein Schuss und kein Wein, das muss man, ist ja auch nicht so schlimm, das kann man ja zu Hause einnehmen.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Die einen sprechen davon, man will uns den Mund verbieten. Die anderen sagen, das ist aktuell die einzige Chance, tatsächlich das Infektionsrisiko in der Situation zu reduzieren. Das ist, ich habe ihn drum, Sie sehen das, ich muss ihn nur hochschieben, der Mund-Nasen-Schutz.
Naja, nachdem ein Weltpräsident der Ärzteschaft das in Frage gestellt hat, ob das sinnvoll ist. Von ihm ist auch jetzt nichts mehr zu hören, jedenfalls nichts. Die alte Meinung behauptet er nicht mehr. Wir halten uns ein bisschen an unsere eigene Chefarzttruppe. Die hat das im Alltag jeden Tag auf, ob mit oder ohne Corona. Die haben uns auch im Stadtrat gesagt, man kann sich an alles gewöhnen, auch an diese Masken. Und wenn man ehrlich ist, nach einer gewissen Zeit hat man sich dran gewöhnt.
Das ist die Brillenträger, ich muss es an dieser Stelle sagen, die Brillenträger werden sich nie daran gewöhnen.
Das ist richtig.
Aber das ist nicht schlimm.
Beim Brille tragen ist ganz schlecht an der Stelle. FFP2-Masken gibt es nun auch zu kaufen, jedenfalls wer das wünscht. Und es schützt teilweise die anderen. Und so wie die neuen Studien ergeben, sogar einen selbst. Weil wenn ein anderer drauf spuckt, kommt das nicht direkt in Nase und Rachen. Ist also auch hilfreich. Und wenn sich zwei begegnen, ist das sinnvoll. Deshalb gibt es sozusagen ein Maskentragegebot 24 Stunden am Tag lang. Aber nur in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen. Und die erkennen Sie sofort an der Beschilderung oder wie das gepflastert ist. Also draußen im Wald und auf Bundesstraßen und entlang von Bundesstraßen oder einsamen Fahrradwegen gilt das nicht.
Wäre auch beim Sport tatsächlich etwas schwierig zu handhaben, behaupte ich jetzt einfach mal.
Selbstverständlich, beim Sport kommt es auf andere Dinge an. Deshalb hat man ja vernünftigerweise es das Totaltragegebot auch nur auf Bereiche bezogen, die traditionell oder üblicherweise von vielen gleichzeitig besucht werden.
Herr Kohl, ganz kurz streifen, werden wir jetzt nur an dieser Stelle die Lockerungen, die geplant sind zu Weihnachten, denn wir sind beide sehr kritisch, was denn alles noch so passiert. Letztendlich hängt es tatsächlich von den Infektionszahlen ab, aber zumindest aktueller Stand. Stand heute. Was wird zu Weihnachten erlaubt?
Also in der Tat, die Frage der Lockerung zu Weihnachten war ja damals, als man das geschlossen hat, klar oder weitgehend klar. Sollte auch bis Silvester gelten, wurde auch sogar eine Gleichstellung herbeigeführt. Das ist ja teilweise durch die politischen Aussagen, die man in den letzten Tagen gehört haben, in Frage gestellt. Und diese wird in Frage gestellt ja nicht von der Politik als solche, sondern von dem Infektionsgeschehen, das ja nicht nachlässt. Das war ja die Vermutung, dieser Teil-Lockdown wirkt wie im Frühling und Sommer. Er wirkt aber zurzeit nicht. Deshalb ist klar, dass darüber nachgedacht wird, diese Lockerung nicht zu gehen. Eine wesentliche Lockerung ist halt die für Weihnachten vorgesehen, dass man sich nicht auf 5 Personen konzentrieren muss, sondern bis zu 10 Personen unterschiedlicher Haushalte sich treffen dürfen zum Gänseessen oder zu etwas Ähnliches in der Wohnung. Das werden wir sehen in den nächsten Wochen, wie weit die Politik das verschärft. Politiker, die das fordern, gibt es ja nun genug. Diejenigen, die sagen, wir brauchen auch ein bisschen Normalität zu Weihnachten, die stehen jetzt unter der Kritik, dass sie zu lax sind. Und deshalb sind diejenigen, die für Bürgerfreiheiten eindrehen, jetzt ein bisschen in der Defensive. Wir müssen also abwarten, was die Zahlen am 15. oder 20. Dezember aussagen. Und es hat natürlich keinen Sinn, wenn man mehrere Tage dann den Virus ja explosionsartig sich vermehren lässt, dann hat man nichts gewonnen.
Es ist ja wirklich einfach so, der Virus wird keine Pause zu Weihnachten machen. Dem ist das nämlich wirklich pupsegal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und es gibt ja auch tatsächlich schon Kritik aus Nachbarländern, also nicht Bundesländern, sondern Nachbarländern, die einfach sagen, also was ihr euch da ausdenkt, liebe Bundesregierung, das ist nicht ganz korrekt. Aber gut, da werden wir abwarten, werden wir vielleicht auch noch mal kurz vor Weihnachten uns dazu treffen.
Naja, Sachsen wird ein bisschen jetzt Schadenfreude belächelt, war auch ein Zeitartikel dazu, weil wir ja sehr liberal waren mit unserer Regierung. Ja. Wettbewerb des möglichst schnellen Öffnens, da muss man sich jetzt ein bisschen an die Nase fassen, war vielleicht nicht so gut. Ob man jetzt dann den Pendel wieder ganz in die andere Richtung, wenn die Sachsen jetzt die Oberpreußen sind und alles verbieten, das muss man auch überlegen. Die Kritik aus anderen Ländern von Österreich halte ich für absurd. Ja? Und das, was Belgien uns vorträgt, halte ich auch für absurd. Also sie sollten sich selber mal da an die Nase greifen. Das halte ich nicht für qualifiziert, denn also bei uns macht die Regierung etwas für viele schon zu viel, auch in der jetzigen Situation. Also da kann man nicht sagen, dass wir zu lax sind.
Nach diesem kurzen Ausflug nach Belgien und Österreich zurück nach Aue-Bad Schlema ganz konkret. Wie sieht's aktuell in den Kindertagesstätten aus? Das ist ja auch ein Thema, was viele immer wieder auch in diesen Tagen bewegt.
Naja, wir haben jetzt den eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, es ist aber Regelbetrieb, andere Öffnungszeiten. Wir versuchen aber, und das hat auch beim ersten Lockdown geklappt, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, so gut es geht. Das liegt daran, dass wir hier eine doch sehr kleinstädtische Situation haben. Unsere kommunalen Kindertagesstätten sind jetzt zurzeit alle in diesem eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Das kann sich aber beim Infektionsgeschehen ändern. Da sind wir jetzt allein, dass das eine öffentlich-rechtliche Form ist, nicht vor dem Virus gefeit. Der schert sich an der Rechtsform auch nicht, das ist richtig.
Jetzt reibe ich mal zwischen Daumen und Zeigefinger, auch ein Thema, was viele Eltern bewegt. Wie sieht es mit den Kita-Gebühren aus? Also das Betreuungsangebot, sagen Sie, ist gewährleistet. Damit müsste ja auch im Krankheitsfall tatsächlich der Beitrag geleistet werden bzw. bezahlt werden.
Ja.
Oder Quarantäne.
Manche haben dann belächelt, dass wir Deutsche oder wir im Erzgebirge als erstes immer ans Geld an der Stelle denken beim ersten Lockdown. Manches kann man ja auch zwei Monate später regeln. Wichtig ist, dass man gesund bleibt. Aber wenn es einem ums Geld halt geht vor der Gesundheit, soll dann auch Rechnung getragen werden. Wenn das Kind in Quarantäne ist oder ist betroffen oder die Eltern, dann ist es wie ein Krankheitsfall. Dann ist die Gebühr weiter zu zahlen, weil wir ja die Leistung vorhalten. Man kann ja wieder aus Quarantäne zurückkommen oder gesunden. Also das Risiko ist dort zugeordnet dem Betroffenen, dem Kranken oder der Familie. Wenn wir das schließen müssen aus Anordnung, dann sieht das wieder anders aus. Und da hatten wir beim ersten Lockdown ein sehr probates Verfahren. Wir haben das dann nicht zurückgezahlt, sondern es wurde dann, wenn es zu lang war, für die nächsten Monate nicht erhoben. Da hat es also ganz wenig Beschwerden gegeben. Das sind die Eltern eigentlich eingeübt. Das ist die Sphäre dann von uns, wenn wir schließen müssen.
Viel Wirbel gab es im November über die Entscheidung, dass Musikschulen in Sachsen tatsächlich zu den Freizeiteinrichtungen gezählt worden sind. Zum Schluss gab es da so eine schöne Deutschlandkarte. Da war plötzlich nur noch Sachsen drauf, wo Musikschulen, Freizeiteinrichtungen damit geschlossen waren. Das hat sich jetzt im Dezember geändert. Also im Dezember zählen Musikschulen tatsächlich zum pädagogischen Angebot. Die dürfen öffnen, der Einzelunterricht ist möglich. Das ist die gute Nachricht jetzt an dieser Stelle. Aber wie sieht's mit anderen pädagogischen Einrichtungen aus? Beispielsweise Streetwork, Kinder- und Jugendfreizeitbetreuungsangebote, Fanprojekt Aue.
Ja, das ist halt nun eben eingeschränkt. Das sind, wie gesagt, nicht so triftig in diesem Zusammenhang.
Und das muss also Freizeitangebot oder pädagogische Einrichtung?
Das ist beides zusammen ist in dieser Form. Also wir haben jetzt keine Teil, bei der Schule gibt es keine Begleitfunktionen mehr, sondern man ist Schule, hart. Was anderes findet aus Kontaktgründen eben nicht statt, weil die Gruppen ja nicht fest sind. Das sind ja offene Jugendarbeit und andere, die passen nicht in das Schema der festen Gruppe. Und auch bei unserem Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, das ist ja auch Jugendarbeit teilweise, auch dort wird natürlich zum Schutz der gesamten Kameraden, findet dort auch nichts statt, weder Übung noch sonst was. Dort wird konsequent eben werden die Kontakte beschränkt.
Letzte Frage und dann haben wir es auch geschafft. Ich hoffe, wir haben dann alle Themen abgearbeitet, die die Hörer dieses Podcasts beschäftigen. Denn ich muss das wirklich sagen, auch aus der Vergangenheit. Der hat sehr, sehr viele Einschaltquote, wenn man das so sagen will. Also viele Menschen interessieren sich für die Fragen, die hier beantwortet werden und auch fachkompetent beantwortet werden. Vielen Dank, Oberbürgermeister Heinrich Kohl, schon mal dafür. Letzte Frage, wie gesagt, Novemberhilfe. Sie hatten das so wunderbar erklärt. Also es ist gar kein Wohlwollen der Bundesregierung, der Politik zu sagen, den geschlossenen Gastronomiebetrieben, den Hotels, diese 75% zuzusprechen, sondern das ist eigentlich die Pflicht des Landes.
Ja, dazu ist die Diskussion ja auch schon weiter geschritten. Manche beklagen, die deutsche Wirtschaft beklagt, dass die Gastronomen mit ihrer Regelung 75% des Umsatzes vom November 19 überkompensiert wird. Da ist dann Streit über Fixkosten, variable Kosten, weil nicht alles gegengerechnet wird. In Wirklichkeit war das ja auch ein bisschen eine Förderung, weil die ja in dem ersten Lockdown nichts bekommen haben. Am Schluss läuft das darauf hinaus, die werden das nicht deklarieren als Pflicht zur Entschädigung nach Artikel 14 Grundgesetz, sondern als Großzügigkeit, wie auch immer, wenn es Geld fließt, ist es ja nun egal. Die Novemberhilfen.
Ob Spende oder nicht, egal.
Die Novemberhilfen sind durch und man wird wohl ausgehen, dass der Dezember in ähnlicher Weise bearbeitet wird. Das ist wohl auch schon geregelt. Jetzt die große Diskussion findet dann statt. Wie geht's dann im Januar weiter? Ich meine, die Rechtslage ändert sich dadurch ja eigentlich nicht, dass der Coronavirus länger anhält. Dann muss man halt dann auch wieder sehen. Dann geht es jetzt aber ins Eingemachte mit dem Geld und die Diskussion, ob die Länder oder der Bund, ist sehr müßig für den Betroffenen am Schluss. Wir werden sehen, wie die Inzidenzwerte sind, ob irgendwann ein Ende dieser staatlichen Alimentierung vielleicht im März feststellbar ist. Also es wird irgendwie weitergehen, es wird wahrscheinlich auch Hilfen geben, vielleicht vermindert an der einen oder anderen Stelle oder nach unten korrigiert.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Oberbürgermeister Heinrich Kohl, Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, für diese interessanten Ausführungen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein kleines bisschen Aufklärung an dieser Stelle auch bringen, ein bisschen Sicherheit im Umgang mit der Pandemie und den geltenden Verordnungen. Vielen Dank und Ihnen natürlich allen eine schöne Adventszeit. Machen Sie das Beste draus. Und nur weil sie anders ist, sage ich immer, muss sie nicht schlechter sein. Man kann auch einfach mal gucken, was man für sich Positives daraus ziehen kann.
Ja, letzteres kann man sagen, die Zeit der Besinnlichkeit ist jetzt gegeben. Die wir immer beschworen haben, die haben wir jetzt. Jetzt kann man zu Hause sitzen in seiner, wenn auch kleinen Familie und ja, doch mal zurückgezogen Advent und Weihnachten feiern. Und das Wichtigste ist, dass wir die Kontaktbeschränkung deshalb machen, weil wir selber gesund bleiben wollen.
Glück auf an dieser Stelle. Positiv denken, negativ bleiben, mein Lieblingsspruch. Vielen Dank nochmal an Benjamin Unger, dass er mir diesen gegeben hat.